Ich las heute Morgen in einem Andachtsbuch, Jesus ist der große Magnet. Und er hat ja auch selber gesagt, wenn ich wieder zum Vater hochgehoben werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Jesus will alle Menschen zu sich ziehen. Stellt euch einen Magneten vor, wir sind ja meist zum Hufeisen, wenn der Magnet sich, und du bist der Nagel, wenn sich der Magnet dem Nagel nähert, flupp, hängt der Nagel an dem Magneten. Ja, wisst ihr alle das. So, jetzt ist da vielleicht noch ein zweiter Nagel. Ich nähere mich also mit dem Magneten und dem Nagel diesem zweiten Nagel. Wo macht sich jetzt der zweite Nagel fest? Weiß das jemand? Entweder, Stefan, an dem anderen Nagel, genau. Er könnte sich auch, kommt darauf an, wo der andere Nagel liegt. Wenn er hier liegt, wird er auch zum Magneten gehen. Aber wenn der andere Nagel hier liegt, wird er sich an dem bereits dran befindlichen Nagel festmachen. Was hat das uns zu sagen? Jesus ist der Magnet. Aber wir können auch magnetisiert werden und andere mit zu Jesus hochziehen. Darüber habe ich mich gefreut. Und so kann eine Predigt, das Wort Gottes, andere Menschen zu Jesus hinziehen. Und darum habe ich gebetet, dass das Wort Gottes uns zu ihm selber hinzieht. Da haben wir es nämlich gut. Bei Jesus haben wir es gut. Wir sind ja beim Jakobusbrief noch, das 5. Kapitel. Jetzt kommen die letzten Verse, Verse 7 bis 20. Ich lese erstmal 7 bis 8. Habt nun Geduld, Brüder, ich ergänze, und Schwestern. Habt nun Geduld, Brüder und Schwestern, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus, du kommst bald. Und wir sollen geduldig sein und warten, bis du kommst. Und auf die gute Frucht warten. Auf das Wort, das verkündigt wird, dass es Frucht bringt, dürfen wir warten. Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist, auch heute Morgen. Und lass auch dieses Wort dazu dienen, dass Menschen zu dir gezogen werden, dem lebendigen Gott, dem ewigen und einzigen Gott. Amen. In einem Wörterbuch fand ich folgende Aussage: Geduld bedeutet das ruhige Aushalten einer Last und Beschwerde, bis sie weggenommen wird. Also wenn du eine Last hast, eine Beschwerde, irgendwann wird sie weggenommen. Spätestens, wenn der Herr wiederkommt. Dann werden uns alle Lasten, Geschwister, alle Lasten werden uns weggenommen. Wir werden frei sein. Wir sind jetzt auch schon frei. Aber wir merken, es sind auch noch Lasten da. In dem Wörterbuch von Ralf Luther, das ich auch sehr empfehlen kann, heißt es: Geduld ist, dass man unter dem Druck widriger Verhältnisse oder feindlicher Mächte an seiner Überzeugung festhält und auf Befreiung hofft. Klagelieder 3, Vers 26 heißt es: Gut ist es, geduldig zu sein und schweigend zu warten auf die Hilfe des Herrn. Das geduldige Ausharren wird ein Ende haben, bis der Herr kommt. Nun wird man zwischendurch manchmal auch müde und denkt: Wie lange noch? Ich kann nicht mehr. Was muss ich tun? damit wir nicht müde werden und erlahmen, sollen wir unsere Herzen stärken. Womit? Nun, der König David, der war in einer äußerst brenzligen Situation. Die feindlichen Heere kamen. Und was machte er? Er stärkte sein Herz. Wie macht er das? Er betete. Er ging zu Gott und stärkte sein Herz in Gott. Das ist wichtig für uns, gerade auch in dieser letzten Zeit, dass wir unsere Herzen stärken in Gott. Und nirgendwo anders ist Stärke. In ihm allein ist Stärke. Und Gott sagt auch in Jesaja 41, 19, ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und dann sollen wir uns auch gegenseitig stärken. Thessalonicher 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, um eure Herzen zu stärken. Also, wenn wir einander lieben, dann werden wir unsere Herzen auch gegenseitig stärken. Wir werden unsere Herzen gegenseitig ermuntern. Der Herr kommt bald. Halte durch. Bleib dran. Wirf dein Glauben nicht weg. Wir sollen Geduld und Nachsicht haben mit allen unseren Geschwistern, mit Nachbarn. Geduld im Ertragen aller Widrigkeiten und Drangsale. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Daran dürfen wir uns immer wieder orientieren. Seid geduldig mit allen. Wenn einmal unsere Geduld nachlässt, hörten wir schon, sollen wir unsere Herzen stärken, ja? Aber wir dürfen auch Gott bitten um den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist die Frucht dieses Geistes Gottes ist unter anderem Geduld. Wenn wir den Heiligen Geist erbitten, wird Gott uns geben. Und wir werden neu gestärkt werden. In Liebe, in Geduld, in Langmut, in Freundlichkeit und die ganzen anderen Gaben, die der Geist Gottes gibt. Und so sind wir auf dem Weg. Und ich sage nochmal, lasst uns gegenseitig Mut zu sprechen und uns gegenseitig die Herzen stärken, dass keiner verzagt, dass keiner an der Gnade Gottes Mangel hat, sondern dass jeder versorgt ist. Und auf diesem Weg hin sollen wir einige Dinge beachten. Da gibt es zum Beispiel Jakobus 5, sind wir ja noch, den Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Seufzt nicht gegeneinander. Das geht so. Da sitzt du in einer Runde mit Geschwistern und da kommt irgendjemand rein und der sagt, der schon wieder, muss der jetzt kommen? Muss das jetzt sein? Wir sollen nicht seufzen, wenn ein Bruder, eine Schwester den Raum betritt. Auch nicht, wenn von ihnen geredet wird. Oftmals verraten wir nämlich unsere innere Einstellung, auch durch unsere Gestik, unsere Mimik oder indem wir seufzen, was wir von dem anderen halten. Das teilen wir mit, ohne Worte. Es hat nichts mit Liebe zu tun, die wir zu allen haben sollen. Stattdessen Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Ja, vergeben. Wie der Herr auch euch vergeben hat, so auch ihr, Geschwister, uns immer wieder vergeben. Immer wieder vergeben, immer wieder vergeben, so wie Gott mir auch vergibt. Wie oft? Ich kann es nicht zählen, wie oft Gott mir schon vergeben hat. Unzählige Male. Verse 10 bis 11. Nehmt, Brüder und Schwestern, zum Vorbild des Leidens unter Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Hiob, ihr wisst, wie viel Leid der durchgemacht hat. Er hat ausgeharrt. Er hat seinen Gott nicht verleugnet. Er hat seinen Gott nicht verleugnet, obwohl er wirklich schrecklicher kann es einem Menschen kaum noch gehen. Und das Ende des Herrn, da muss man eigentlich anders übersetzen. Das muss man eigentlich übersetzen mit die Vollendung des Herrn. Nicht das Ende, so das Sterben, sondern die Vollendung. Er ist vollendet worden am Kreuz von Golgatha und danach seiner Auferstehung. Obwohl er Sohn war, obwohl Jesus Christus der Sohn Gottes war, hat er an dem, was er gelitten hat, gehorsam gelernt. Oh, was muss ich noch gehorsam lernen? Und mein Leiden ist nicht zu vergleichen mit dem Leiden Jesu Christi. Der hat mich schief angeguckt, der hat mich nicht gegrüßt. Nein, ich soll lieben. Ich soll den anderen lieben und nicht gucken, was bringt der andere mir. Wie kann ich den vielleicht noch irgendwie ausnutzen? Er ist vollendet. Jesus Christus ist vollendet. Vollkommen in allem. Und er ist für uns, für dich und mich, der Urheber ewigen Heils. Er ist der Urheber ewigen Heils, Geschwister. Ewigen Heils, in Ewigkeit darfst du bei Gott sein. Er ist der Urheber. Ohne ihn gibt es kein Heil. Ohne ihn gibt es keine Rettung. Du musst zu Jesus kommen und ihn annehmen und das Blut von Golgatha wird dich reinigen von jeder Sünde. Und du hast Anrecht am Reich Gottes. Du hast Anrecht am Himmelreich. Wunderbar. Seine Liebe und Barmherzigkeit mit uns haben unseren Herrn Jesus alle Schmerzen, allen Hohn und Spott bis zu seinem Sterben am Kreuz ertragen lassen. Glückselig der Mann, die Frau natürlich auch, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Unser Herr Jesus ist voll innigen Mitgefühls. Er hat Mitgefühl mit dir. Er ist barmherzig. Er ist dein barmherziger Priester, hoher Priester, der ist so barmherzig mit dir. Jakobus 5, Vers 12. Wir sind ja noch auf dem Weg in den Himmel, was wir noch beachten müssen. Vor allem, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei euer Ja ein Ja. Und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Was hat es denn mit dem Schwören auf sich? Nun, damit wurde, und ich denke auch heute noch, wurde viel Missbrauch getrieben. Man hat bei Gott geschworen und hat trotzdem, hat trotzdem gelogen. Und benutzt Gott und zieht Gott damit praktisch in den Dreck. Und deswegen sollen wir das nicht tun. Vor Gericht ist das wieder eine andere Sache. Mit der Ablehnung des Schwörens werden wir ermahnt, mit allem, was wir sagen, wahrhaftig zu sein. Wir brauchen nicht schwören. Unser Ja soll ein Ja sein. So ist es. Und unser Nein ein Nein. Jakobus 5, 13 bis 15. Anweisungen bei Krankheit und Leiden. Ist jemand von euch von einem Übel getroffen? Man könnte auch sagen, erleidet jemand Unglück? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Loblieder. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das ist ein großartiger Text. Das ist auch nicht eine Empfehlung. Ihr könnt ja mal die Ältesten rufen. Empfehle ich euch, so wie man irgendeinen Arzt empfiehlt. Das ist ein Befehl. Er rufe die Ältesten. Imperativ. Befehlsform. Diese Art überhaupt, so vorzugehen bei Krankheit, ist im Neuen Testament nur an dieser einen Stelle so erwähnt. Finden wir sonst nicht wieder, dass die Ältesten rufen werden sollen. Wer soll die Ältesten rufen? Der Kranke. Wenn das nicht kann, kann er natürlich jemanden beauftragen. Aber das ist wichtig, dass der Kranke selber aktiv wird und die Ältesten zu sich ruft. Wenn er nämlich aktiv wird und sie ruft, dann zeigt er damit an, dass er glaubt. Sonst würde er sie ja nicht rufen. Er zeigt Glauben. Das ist bestimmt wichtig. Die Ältesten beten über ihn, ihn salbend mit Öl im Namen des Herrn. Das Gebet des Glaubens mit den Kranken. Jetzt kann man das Wort, was jetzt kommt, verschieden übersetzen. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, befreien, heilen, helfen, aufrichten, durchbringen. Also es hat vielfältige Übersetzungsmöglichkeiten. Und das Wort für Krankheit ist nicht allein körperliche Krankheit, sondern es kann auch seelische, geistig, seelische Schwäche bedeuten. Auch dann, wenn wir jetzt nicht schweres Fieber haben oder schwere Krankheit haben, sollen wir die Ältesten rufen. Das kann also beides bedeuten, sowohl körperliche Schwäche als auch geistig-seelische Schwäche. Deshalb kann das Körperliche gesund werden, als auch das Seelische aufrichten und durchtragen, trotz bleibender Krankheit gemeint sein. Also, der Kranke muss nicht unbedingt körperlich geheilt werden. Gott kann ihn heilen. Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass er aufgerichtet wird. Innerlich aufgerichtet wird. Und Gott ist nämlich an unserer ganzheitlichen Heilung interessiert. Er will nicht nur mal eben das Fieber beseitigen oder sonst was beseitigen. Da ist noch was drin, was geheilt werden muss. Muss. Und bevor das nicht heile ist, kann oftmals die äußere Krankheit auch nicht geheilt werden. Der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das steht ja in einem Satz. Der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ein ganz enger Textzusammenhang. Das Aufgerichtetwerden und das Bekennen von Sünden stehen in einem engen Zusammenhang. Innere Heilung und körperliche Heilung haben im Einzelfall etwas mit dem Bekennen von Sünden zu tun. Nicht immer. Nicht immer. Aber es kann der Fall sein, dass Sünden überhaupt eine Krankheit zum Ausbruch bringen und diese Sünden müssen zuerst bekannt werden, damit die Krankheit geheilt werden kann. Zum Beispiel, wenn die Ursache der Krankheit in Beziehungsproblemen, sprich, ich kann den Nachbarn nicht ausstehen, dieser Mann hat bestimmt nachts nicht mehr schlafen können und Stress gehabt und was weiß ich alles, musste sein Haus verkaufen. Ja, Beziehungsprobleme. Darunter leiden wir eigentlich, wenn ich das so richtig einschätze, am meisten. Gott will auch unsere Beziehungsprobleme heilen. Und danach will er auch den kranken Leib und die kranke Seele heilen. Nochmal die Reihenfolge. Ein Mensch ist krank, er ruft die Ältesten. Sie mögen entscheiden, ob sie beten und ihn mit Öl salben. Wenn sie erkennen, dass Sünden die Ursache der Krankheit ist, soll der Kranke seine Sünden bekennen und sie werden ihm vergeben werden. Nach dem Bekenntnis wird gebetet und mit Öl gesalbt, dass der Kranke geheilt wird. Wir kehren zurück zum Jakobustext, Verse 16 bis 18. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Wir alle brauchen Heilung, der eine in dieser und der andere in anderer Weise. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir dürfen füreinander beten, wir dürfen einander die Sünden bekennen. Das kann vielleicht am besten in einem kleineren Kreis geschehen, wo man Vertrauen hat zu dem, dem man das jetzt erzählt, was einem auf der Seele brennt. Aber es hilft uns, es heilt uns. Wir können Sünden abladen bei dem Kreuz von Jesus Christus. Verse, jetzt kommen die letzten beiden Verse, Verse 19 und 20. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Gewaltige Aussagen. Wenn du also einem Geschwisterteil, der sich abgewandt hat von der Gemeinde, der sich abgewandt hat von Gott, der von der Bibel nichts mehr wissen will, wenn du ihm nachgehst im Gebet und du holst ihn zurück, dann errettest du ihn vom Tode, vom zweiten Tod. Und du wirst bedecken die Menge der Sünden. Wie? Ich kann dadurch seine Sünden, das war doch irgendwie anders, ne? Mit den Sünden. Kann ich dadurch seine Sünden, kann er dadurch seine Sünden loswerden? Nein, das nicht. Das nicht. Das ist sicherlich nicht gemeint. Denn das kann nur Jesus Christus. Und nur das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Aber jetzt müssen wir uns doch fragen, was bedeutet das denn? Ich kann bedecken eine Menge Sünden. Ihr habt es vielleicht schon mal erlebt, ihr wart in einer Runde von anderen Geschwistern und dann wird über eine Person gesprochen. Abfällig, der hat das und das gesündigt und das gemacht. So, jetzt überlegst du dir natürlich, oh, ich weiß auch noch was, was der gemacht hat. Soll ich das nicht auch noch ihm sagen? Habe ich dann die Menge der Sünden bedeckt? Eher das Gegenteil, nicht? Also da lasst uns besonders vorsichtig sein, wenn über Geschwister oder überhaupt über andere Menschen negativ geredet wird. Dann lasst uns genau überlegen, was wir sagen. Haben wir nicht noch was Gutes zu sagen zu dem Geschwisterteil? Fällt uns dann gar nichts Gutes ein? Ja, vielleicht ist jemand auch abgeirrt, weil er nicht genug Beachtung fand in der Gemeinde, weil sich keiner um ihn gekümmert hat, keiner hat ihn begrüßt. Er hat sogar mitbekommen, dass negativ über ihn geredet wird. Und irgendwann hat er gesagt, nö, da gehe ich nicht mehr hin. Das Ganze interessiert mich gar nicht mehr. Und wir sagen, ach, der wollte gar nicht mehr, der will ja gar nicht. War der überhaupt echt bekehrt? Wir lassen ihn laufen, wir lassen ihn links liegen. Wissen wir denn etwas über die Lebensumstände dieses Menschen? Liegt uns daran, überhaupt etwas von der Not zu erfahren? Wenn wir wüssten, wie es dem Menschen geht, der im Begriff ist, abzuirren, oder der bereits abgeirrt ist, dann würden wir ihn vielleicht gar nicht verurteilen, sondern wir würden ihm nachgehen, ihn ermuntern, unter Tränen ermahnen, zurückzukehren. Die Tränen sind ganz wichtig, die mir oftmals fehlen, wenn man mit einem Bruder oder jemandem überhaupt spricht, umzukehren von einer Sache. Wie schroff ist man dann oft? Ja, wenn negativ über andere geredet wird, dann ist es an mir, dieser Person beizustehen. Wenn sie sich ausgeschlossen fühlt, dann ist es an uns, dieser Person zu zeigen, du bist uns wichtig, dass du hier bist, dass du kommst. Und wir sollen schützende Hände über dieser Person ausbreiten und Gutes von ihr reden. Ein Mann, ich weiß nicht genau, wann er gelebt hat, Bernhard von Clairvaux, soll jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde, dass ein Mensch von der Wahrheit abgeirrt ist, gesagt haben, heute er, wer weiß, ob ich es nicht morgen bin. Gibt es etwas Schöneres, als dass wir jemanden bekehren? Was Schöneres gibt es nicht. Wenn ich erleben darf, dass ein Mensch sich aus diesem Lebenswandel, in den er da wieder reingerutscht ist, wieder bekehrt und neues Leben von Gott empfängt. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das zu erleben. Wir wissen wohl auch, dass letztlich Gott es ist, der Menschenherzen erreichen kann und ändern kann. Aber jetzt denke ich nochmal an den Magneten. Wir dürfen auch die Liebe Gottes, darf auch durch uns zu diesem Bruder, zu dieser Schwester hinfließen, dass sie umkehren können. Und Gott möchte dich als Gehilfen benutzen. Gott möchte jeden von uns als seinen Gehilfen, vollwertig, nicht Niedriglohnsektor, vollwertigen Gehilfen benutzen, um seine Wahrheit zu verkünden, um seine Liebe weiterzugeben. Ja, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Sprüche 17, Vers 9. Wer Liebe sucht, der deckt die Übertretung zu. Wer aber eine Sache immer wieder anregt, der entzweit Vertraute. Das heißt ja nun andererseits nicht, wenn jemand wirklich sündigt, dass ich nicht auch zu ihm gehen darf, mit ihm reden darf. Wir wollen, dass sie auch nicht unter den Teppich kehren. Wir wollen ja auch bei der Wahrheit bleiben, aber wie gehe ich damit um? Wie gehe ich zu dem anderen hin? Habe ich vorher ausreichend gebetet, Gott um Liebe gebeten, dass ich dem anderen nicht wie so ein, mir fällt jetzt kein Wort ein, wie so ein Panzer davor fahre, sondern dass ich ihm in Barmherzigkeit und Liebe und Verständnis entgegenkomme. Dann darf ich zu ihm gehen und sagen, du hör mal, das, was du da machst, das ist Sünde. Willst du nicht wieder zurückkehren? Lass das. Lass die Finger davon. Das ist nicht Gottes Sache. Ich möchte doch jetzt zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Wir sollen geduldig sein in Zeiten von Trübsal, von Leiden, auch von Verfolgung. Und Beschwerden. Wir sollen unsere Hände stärken, denn der Herr kommt bald. Auch gegenseitig uns die Herzen stärken. Wir sollen nicht seufzen, gegen einen Bruder oder eine Schwester, sondern einander ertragen und gegenseitig vergeben. Die Geduld unseres Herrn Jesus Christus sollen wir zum Vorbild nehmen, der seine Leiden geduldig getragen hat. Wir sollen nicht schwören, sondern in allem wahrhaftig sein, was wir sagen. Ist jemand krank, er rufe die Ältesten. Wir sollen füreinander beten, damit wir geheilt werden. Und den vom Weg Abgeirrten sollen wir in Liebe wieder zurückholen. Amen.